Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Na gut, dann warten wir so lange. Ich dachte, wir überbrücken die Zeit.
Wir können ja noch was erzählen.
Ja, dann erzähl doch mal.
Und das ist es, was Dates tödlich macht. Wenn eine Person sagt, du erzähl doch mal, dann ist die
schwierig.
Blockade da.
Herzlich willkommen zur ersten Generation beziehungsunfähig Live-Podcast-Show. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr alle da seid. Könnt ihr euch nochmal applaudieren?
Der klatscht euch.
Ja. Und eigentlich müssen wir auch gar nicht so viel sagen, weil die meisten, die kennen ja eh unsere Episoden. Ne? Oder gibt es hier jemanden im Publikum, der noch nie eine Episode gehört hat? Okay. Warum seid ihr hier?
Das war nicht abgesprochen.
Ja, aber umso besser. Also vielleicht lernt ihr heute noch ganz viel. Und,
ihr lernt Michael, definitiv noch sehr viel.
Michael hat ja schon das Thema der heutigen Sendung gesagt. Es geht ja um besser
daten. Angedeutet.
Genau, und ich muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen wie auf einem Date. Also
mit euch.
Viele fremde Menschen, also statt einer Person viele Fremde, mit denen man erstmal so ein bisschen warm werden muss. Ne? So, also ich zumindest. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Merkt man nicht. Aber ich habe zu ihr gesagt, Lina, Sie sind auf unserer Seite.
Ich hoffe.
Es wird kein Horror-Date.
Deswegen vielleicht nochmal für das Erwartungsmanagement des heutigen Abends.
Ja, wir haben
willkommen
ja alle, in der Welt der Gefühle.
Wenn wir auf einem Date sind, dann haben wir auch alle Erwartungen. Und ich muss sagen, dass meine Erwartungen nicht getroffen wurden, weil wirklich viel mehr Menschen da sind, als ich dachte. Die Sendung dauert, wie lange dauert die ungefähr? So eine gute Date-Länge, würde ich sagen, ne?
Also meine Dates dauern 4 bis 5 Stunden. Das, ja, aber nicht schaffen, glaube ich.
Ja, sagen wir mal so 1,5 Stunden ist eine gute Date-Länge, ja? Zumindest fürs erste Date.
Effizient.
Das Thema heute ist ja besser daten. Deswegen, besser daten suggeriert ja auch immer, dass es vorher eigentlich nicht so gut war, ne?
Genau.
Ja.
Immer noch.
Immer noch. Wer von euch hat denn noch nie eine richtig beschissene Dating-Erfahrung gemacht?
Oh.
Oh.
Jetzt kommt doch mal alle auf die Bühne.
Genau, ich wollte jeder nacheinander.
Nein.
So. Aber Michael, du bist ja ein alter Dating-Hase, sogar jetzt noch ein bisschen älter als vorher. Es war wirklich...
Schadenfreude kommt immer gut an.
Naja, du bist ja jung geblieben und das ist ja
genau.
Das Schöne. Und deswegen,
manche denken zu jung, auch aus meinem Familienkreis. Wann wirst du endlich erwachsen? Entschuldigung, ich unterbreche die ganze Zeit.
Nee, ich wollte dich einfach nur fragen, was glaubst denn du, warum ist das so? Warum ist dieser Wunsch so da, dass wir besser daten? Ich meine, du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen in deinen Texten vorgetragen, aus deiner Erfahrung.
Warum der Wunsch da ist? Weil es läuft ja nicht. Es ist eine wahnsinnige Unverbindlichkeit entstanden.
Ja.
Wenn es mir auffällt, wenn ich bei einer Dating-App zum Beispiel, früher hätte mich das, wenn ich mit jemandem schreibe, hätte mich das auch verletzt irgendwie, wenn diese Person plötzlich nicht mehr schreiben würde einfach. Und es ist mir egal inzwischen. Es hatte ja Gründe, warum ich das die Dinger gelöscht habe und auch deaktiviert habe, die Accounts. Es war mir alles irgendwie egal. Also das war so eine Unverbindlichkeit, in der ich ja auch dann sozusagen gefangen war, dass ich letztendlich für mich entschieden habe, wirklich in der Wirklichkeit, Menschen kennenzulernen, um dieser generellen Enttäuschung, die ja jedes Online-Date mit sich bringt in gewisser Weise, weil man ja Projektionsflächen aufbaut, indem man zum Beispiel monatelang schreibt, nicht wie sie, sondern wie viele andere, und da eine Projektionsfläche aufbaut und am Ende sitzt dann ein Fremder.
Mhm.
Und da fängt man mit dem Date sozusagen nochmal von Null an. Und da fange ich doch gleich lieber in der Wirklichkeit an.
Ja.
Das sind alles so kleine Facetten.
Aber es ist ein wichtiger Punkt und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Alle, die schon mal zumindest eine Episode gehört haben, ich weiß, ihr da hinten gehört nicht dazu, aber es ist auch okay.
Nein, ich finde das nicht okay.
Ihr wisst ja, ich freue mich umso mehr, dass sie da sind.
Ja.
Ihr wisst ja, dass wir immer eine Hörer-E-Mail vorlesen. Und ich finde, wir haben ja eine mitgebracht. Oh, die liegt noch hinten, hast vergessen. Und diese Hörer-E-Mail fasst ja relativ gut zusammen. Vielleicht kannst du es auch besser erklären, wenn...
Na, ich lese sie gleich vor, wenn sie mir gebracht wird.
Mhm. Na gut, dann warten wir so lange. Ich dachte, wir überbrücken die Zeit.
Ja, wir können ja noch was erzählen.
Ja, dann erzähl doch mal.
Und das ist es, was Dates tödlich macht. Wenn eine Person sagt, du erzähl doch mal, dann ist die Blockade da. Wir haben ein Ritual in unseren Episoden. Und zwar ist es ja so, man öffnet sich ja mehr, wenn man anonym bleibt. Und darum ändern wir die Namen der Menschen, die uns schreiben, um sie zu schützen.
Ganz genau.
Und diesen Namen denkt sich immer Lina Marie aus. Es ist ein Mann, der geschrieben hat. Mhm. Wie würdest du ihn denn nennen?
Klaus.
Hallo ihr beiden, schreibt Klaus. Ich bin sehr erstaunt, wie kompliziert ihr und offenbar viele andere sich ihr Leben machen. Meiner Meinung nach ist der erste Fehler schon mal, mit einer Erwartungshaltung zu einem Date zu gehen. Man kann doch auch einfach einen netten Menschen kennenlernen. Dazu stellt sich mir die Frage, wann ist ein Date ein Date? So wie ich das von euch auffasse, ist, sobald ich mich mit jemandem treffe, der in mein Beuteschema passt, ist es ein Date und setzt automatisch voraus, dass es ja nur darum geht, ob das Gegenüber Beziehungspotenzial hat. Aber warum kann ich denn nicht zu dem Treffen gehen, um einen Menschen kennenzulernen? Ich bin echt erstaunt, wie ein 48-jähriger Mann, also ich, der hat mich schon älter gemacht, als die Mail ist ja nicht heute gekommen.
Na.
Ich bin echt erstaunt, wie ein 48-jähriger Mann sich eigene Dating-Zyklen gibt. Kuss beim zweiten Date. Hä? Sorry? Schnall ich nicht. Darf ich mich dazu kurz äußern?
Bitte.
Ich will jetzt nicht in die Rechtfertigungs-, in den Modus gehen. Nee, es ist einfach, bei einem Date ist es ja so, wenn ich aus dem Kopf lösche, dass sich sexuell an dem Abend was entwickelt, wird einfach ein gewisser Druck rausgenommen. Und ich möchte beim ersten Date tatsächlich Gespräche führen. Ich möchte die Person kennenlernen. Und beim zweiten Date,
ist
wie die Dinge
möglich.
Sich entwickeln. Genau. Aber das versteht Klaus nicht. Muss er nicht verstehen. Dann kriegt Marie noch ein wenig ihr Fett weg, wie man so schön sagt. Dann sagte Marie, Lina Marie, er hat einen scheiß Musikgeschmack. Also ihr damaliges Date. Damals vor Karl offensichtlich. Und solche Dinge. Wen juckt sowas? Die Lieblingsband meiner Frau ist Queen. Und ich finde die absolut zum Kotzen. Da muss ich jetzt nur sagen, also wenn meine Freundin Queen hören würde, hätte ich da gar kein Problem mit, obwohl ich die privat jetzt auch nicht hören würde.
Ich glaube, es geht hier nicht um Queen. Und ich muss...
Worum geht es denn dann?
Ich kann mich daran nicht erinnern. Es muss ganz früh gewesen sein.
Also ich weiß, dass ich
und
zum
ich
Beispiel...
Und ich glaube, ganz kurz, es ist aus dem Kontext zu lassen.
Ich muss sagen, ich hätte schon ein Problem. Also wenn jemand zum Beispiel eine Frau mir erzählt, sie mag zum Beispiel Schlagermusik, ja? Das sind für mich
Seite
zwei
ihr.
Unvereinbare Wertesysteme.
Was hörst du denn? Also sagst du, dass du einen besseren...
Ich komme aus dem Punkrock ursprünglich. Da sind auch immer ganz überrascht. Der muss doch klassische Musik hören. Nein, ich komme aus dem Punkrock ursprünglich. Und ich mag es, wenn einfach Musik für was steht.
Schlagermusik.
Und wofür steht
so
Schlagermusik?
So
Geld verdienen. Tief. Geld verdienen, dafür steht Schlagermusik.
Hast du schon mal Andrea Berg gehört?
Ganz okay, schlimmer. Aber wir schweifen schon wieder aus. Nun zum Dating zurück, schreibt Klaus. Ich glaube ja, ein ganz großes Problem ist, dass jeder Recht bekommen muss und sich in allen Dingen frei entfalten möchte. Aber gehören denn zu einer Beziehung nicht auch Kompromisse? Wobei ich den Ausdruck eigentlich dumm finde, denn jeder ist ja dennoch eine eigenständige Person. Und natürlich gibt es immer irgendwas, was nicht passt. Oder ist euch schon mal der oder die perfekte Person begegnet? So, das reicht erstmal. Ich glaube, ich könnte zu jeder Folge, die ihr macht, eine Abhandlung schreiben. Hat da aber leider nicht mehr Macht. In diesem Sinne, ich bin auf die weiteren Folgen gespannt und werde mich sicher noch mal melden. Hat er aber nicht gemacht. Ich hoffe, dass meine Nachricht wahrgenommen wird und gerne können wir auch mal drüber sprechen.
Wir hätten Klaus eigentlich heute einladen sollen.
Ja,
danke erstmal, Klaus und Michael. Ja.
Komm mal wieder zurück.
Komm mal wieder, ja. Klaus, was sagst du denn jetzt dazu? Warum hast du dir diese E-Mail rausgesucht?
Ich glaube, weil letztendlich Klaus ja das Problem hat, was alles umfasst. Also er versteht halt nicht, warum ist das denn so schwierig? Mhm. Letztendlich gibt er eine Steilvorlage, darüber mal zu sprechen, was eigentlich da für Probleme sind.
Also was ich spannend finde, was er auch geschrieben hat, ist so, wenn man jetzt, ich sag mal Dating-Fehler, ne? Also er schreibt ja sowas wie, wenn ich mich recht entsinne, dass wir alle eine zu große Erwartungshaltung haben an jemanden. Ja. So kann ich nicht einfach nur eine Frau kennenlernen.
Sagt er aus der Sicht eines Mannes, der seit 25 Jahren mit seiner Freundin zusammen, Frau zusammen ist.
Ja, ich finde dennoch diesen Punkt mit der Erwartungshaltung ist auch einer, den haben wir auch in den letzten Episoden oft auch mal gehört, ne, dass viele schon auch, das ist eine Frage, vielleicht zu hohe Erwartungen haben.
Natürlich. Ja. Das ist ja das Krasse auch zum Beispiel bei Dating-Apps, wenn du einen großen Pool hast an Auswahl von potenziellen Traumpartnerinnen, dann erhöhen sich ja automatisch deine Ansprüche, weil du ja denkst, es geht immer noch besser. Es geht immer noch perfekter. Ich meine, diese ganzen Probleme, die wir ja haben, das sind ja alles beziehungsvermeidende Geschichten. Ne? Also wenn ich eine Liste aufstelle, von der ich immer dachte, Hauptsache ich eine Schlagermusik. Aber wenn man dann weiter drüber nachdenkt, wird die ja bei mir auch immer länger. Mhm. Und das ist wieder von der Psyche ein Schutzmechanismus, um nicht wieder irgendjemanden zu nah an sich herankommen zu lassen. Und das müsste man. Und das ist der Ansatzpunkt.
Bindungsangst.
Persönlichkeitsentwicklung.
Du möchtest gar keine Beziehung.
Etwas in mir möchte keine Beziehung. Mhm. Etwas in mir sabotiert jegliche Person, die mir irgendwie zu nahe kommen kann. Und da ist jetzt die Frage, könnte man sagen, okay, die anderen sind schuld? Also erstmal sieht man es ja nicht. Also ich habe es früher ja nicht gesehen. Ich habe immer gesagt, Psychos. Ich habe irgendwie so eine Aura und ich ziehe irgendwie nur so ganz problematische Frauen an. Ich habe es mir ausgesucht, weil meine Psyche gesagt hat, ich suche mir jetzt mal Frauen aus, gegen die ganz viel spricht. Dann musst du mit der nicht zusammenkommen. Aber das muss einem erstmal klar sein. Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, und das hat natürlich auch viel mit erstmal die Kontrolle behalten zu tun. Ne? Und wenn du dann irgendwann diese Frau hast oder sie dich, wie auch immer, dann bist du natürlich als derjenige, der bindungsängstlich ist, in der Position, dass du diese ganzen Erwartungen, die ja dann diese Frau auch an dich hat, das ist ja ein Wechselspiel, auch erfüllen musst.
Na, es ist nur krasser. Also meistens sind das ja so Frauen, wenn es so schwierig ist, dann ist es ja auch schon schwer, mit ihnen zusammenzukommen. Also meistens sind es ja so zweifelnde Leute und dann kämpft man halt. Die Bindung ist ganz krass, dieser Impuls, unbedingt jetzt mit dieser Frau zusammenzukommen. Und ich habe mir dann immer gesagt, ab dem Moment, wenn ich die Frau ja gesagt hat, dann endlich nach einem monatelangen Kampf, sind die ganzen Gefühle kaputt.
Ja, aber das ist genau das, was Steffi Stahl auch sagt. Die war ja auch bei uns in der Episode.
Das war natürlich falsch. Ne? Also das hab ich so angenommen. Aber letztendlich wollte ich Kontrolle haben, weil etwas in mir davon ausgegangen ist, dass diese Frau mich irgendwann wieder verlassen wird und mir noch mehr Verletzungen zufügt. Und wie gesagt, das muss einem klar sein.
Genau. Klassische Bindungsängstler.
Psychologie, erstes Semester.
Aber lass uns doch vielleicht mal darüber sprechen, ich möchte jetzt gar nicht so von No-Gos oder so sprechen, aber wir haben ja auch in der Vergangenheit oft darüber gesprochen.
Was für mich Ausschlusskriterien sind? Nein.
Nee, so No-Gos bei einem Dating. Ja, es geht ja um besser daten. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was sollte man vielleicht lassen, damit man dann hin zum besser geht, kommt.
Also zum Thema Erwartungshaltung, hatte ich wirklich mal eigentlich ein sehr gutes Date, weil ich habe eine Frau kennengelernt über einen Teil meines Bekanntenkreises. Das waren so Schnösel aus Köln. Und mit denen hat die so ab zu tun gehabt. Und, da habe ich von diesen Leuten auf sie geschlossen und hatte eigentlich gar keine Erwartungen. Also ich dachte, oh Gott, das wird jetzt ganz schrecklich. Und das war aber eine coole Frau. Und wir hatten dann wirklich, das war eigentlich, das habe ich noch nie gehabt, dass es über eine Online-Geschichte, das lief über eine Online-Geschichte, so positiv Also so, also ein Stück weit begeistert auch da rausgegangen bin. Aber nur, weil sie meine Erwartungen nicht nur nicht erfüllt hat, sie hat sie wieder ihnen widersprochen.
Auf eine Sache, die ich auf die ich hinaus wollte, ist sowas wie so dieses Schreiben, dass viele dazu tendieren, wenn sie daten wollen oder jemanden über eine Online-Dating-App kennengelernt haben, ganz viel schreiben. Und schon nach fünfmal gefühlt hin und her hat man ja so eine eigene Dynamik entwickelt. Das merken viele gar nicht. Die ist einfach da. Und da merkt man schon, normalerweise meldet sie sich aber immer nach spätestens 2 Stunden. Jetzt sind schon 4 Stunden vorbei. Die hat immer noch nicht geantwortet. Die steht nicht auf mich. So. Aber das ist ja das, was du ganz oft auch sagst. Trefft euch.
Genau, trefft euch. Also ich habe das immer noch übrigens. Ja, wenn ich an einer Frau interessiert bin und wir schreiben baut immer eine Vertrautheit auf, die auch gar nicht da ist. Das ist so eine eingebildete Vertrautheit, ganz schnell bei WhatsApp. Ja. Und wenn die sich dann aber, sagen wir mal, einen Tag nicht meldet, dann spüre ich es ziehen. Immer noch. Ja. Obwohl ich weiß, das ist kein Problem. Ja. Aber ich spüre da es ziehen. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich, früher habe ich gesagt, oh, was ist mit der los? Was sind da die Gründe? Und jetzt ist es anders. Jetzt sage ich mir, Moment mal, das triggert mich an. Das ist interessant. Mhm. Was triggert mich jetzt an? Warum habe ich jetzt dieses Gefühl? Also ich sehe das eher so aus der Distanz. Also auf mich sozusagen oder auf diese Trigger. Ich habe jetzt keine Lösung. Ich müsste wahrscheinlich wirklich mal eine Therapie machen. Aber das Gute ist, dass es mich nicht so trifft, dass ich sozusagen analysiere. Noch krasser wäre es natürlich, wenn man es wirklich rausfinden würde, wo das eigentlich herkommt. Ne? Mhm.
Was glaubst du denn, sind noch so klassische, ich nenne es jetzt mal Dating-Fehler, die viele machen? Gibt's da?
In sich oder während des Dates?
Vorher schon und nachher und währenddessen. Ein Date ist ja nicht nur das Treffen, es ist ja wie so ein Prozess. Also ich finde, dieses ganze Thema Erwartungshaltung, über das wir gesprochen haben, ist ja etwas, was vorher auf jeden Fall passiert. Du hast eine gewisse Erwartung aufgrund von, weil du dich vorher vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schon mal telefoniert hast, im besten Falle, oder geschrieben hast. Da hast du eine Erwartung. Du hast vielleicht auch Bilder gesehen. So, und dann ist ja das so zum Beispiel das Date, ja, man trifft sich dann. Was sind denn da so? Also ich frage das jetzt mal wirklich, was sind denn da so klassische Fehler aus deiner Sicht, die passieren?
Also den Fehler, den ich lange Zeit gemacht habe, das kann ich jetzt auch sagen, ist, ich habe ein bisschen viel geredet immer über mich.
Ach.
Und wenn man viel über sich redet in einem Gespräch, dann hat man auch öfter mal das Gefühl, man hat sich sehr gut unterhalten.
Ja. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, Michael.
Ich achte mehr darauf. Es ist sicherlich eine Tendenz immer noch da. Aber das ist mal interessant, wenn man so im Rückblick halt mal mit Leute trifft, mit denen man sich mal gedatet hat, vor 10 Jahren vielleicht oder so, und die der ein Bild von einem mir vermitteln, das nicht ganz mein Selbstbild entspricht. Aber ich sehe sowas ja auch immer konstruktiv. Ich finde, das ist ja das Interessante. Man darf sowas immer auch nicht als Angriff sehen. Man muss halt mal gucken, wie man damit umgeht, was man konstruktiv daraus lernen kann. Mhm. Aber wir haben ja so einen zerbrechlichen Selbstwert.
Ich glaube, dass ein Punkt auch dieses Smalltalk ist. So, also wirklich so
Smalltalk. Am besten, ich mag ja die Frauen, die immer sagen, ich mag ja überhaupt keinen Smalltalk. Da frage ich mich mal, was meinst du mit Smalltalk? Ich finde, man kann sich doch auch nett...
Wie geht's dir? Gut. Auch hier. Ja.
Smalltalk ist eine Plauderei für mich. Wie heißt das? Ein Definitionsproblem. Missverständnisse. Also, aber das ist eine Plauderei für mich, die jetzt nicht in die tiefsinnigen philosophischen, psychologischen Abgründe geht, sozusagen, sondern einfach eine Plauderei. Das ist für mich auch Smalltalk auf einem etwas... Ja, ist auch ein Kennenlernen, natürlich. Ja.
Also, wir können ja sonst auch mal... wenn du magst, einfach schon mal mit den Hörer-E-Mails anfangen. Wir haben ja ein paar bekommen. Wollt ihr welche hören oder wollt ihr, dass wir noch ein bisschen weiter plaudern?
Ja, das interessiert mich jetzt auch.
Ihr dürft ja auch ein bisschen mitbestimmen.
Applausometer.
Wollt ihr noch mehr über Michaels Dating-Geschichten erfahren? Oder wollt ihr Fragen, vielleicht ja auch von euch, aus der Community hören, die wir gemeinsam hier diskutieren? Okay.
Schon wieder ein paar Sympathiepunkte verloren.
Also.
Nein, kein Problem. Gar kein Problem. Du darfst nichts persönlich nehmen.
Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, wie ihr seht. Also, erste Frage, die von euch gekommen ist, und die sind auch ein bisschen zusammengefasst. Dating ohne Apps. Wo treffe ich denn eigentlich jemanden und wie geht das nochmal? Also nicht online. Und wenn dann doch nur Dating übrig bleibt, wie bekomme ich es überhaupt hin, sich zu treffen, also ein Date zu haben?
Also, da rede ich ja doch wieder jetzt nur über mich.
Wo lernt ihr denn noch Leute kennen? Also wenn ihr nicht online seid, was sind so eure besten Spots? Was sind so eure Erfahrungen? Wo habt ihr Menschen kennengelernt? Sport, Tanzen? Beim Feiern?
Immer die beste Basis für Beziehungen, beim Feiern.
Da kann man auf jeden Fall Deep Talk führen, das ist auf jeden Fall gut. Was hast du gesagt? Freizeitaktivitäten. Also sowas wie Inlineskaten auf dem Tempelhofer Feld. Macht mich ja immer.
Mache ich täglich. Weil ich Inlineskaten so cool finde.
Kid of the 70s, sage ich da nur. Okay.
Nee, ich kam ja aus, also ich bin selber nicht Skateboard gefahren, aber ich habe mit sehr viel Skateboardern zu tun gehabt und die haben das natürlich abgelehnt.
Ja. Ich glaube, was bei der Frage auch noch wichtig ist, und da habe ich neulich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, ist durch dieses ganze Remote-Arbeiten, ist es ja auch so, dass wir weniger Kontakte haben. Also natürlich lernen wir Leute auf der Arbeit kennen, ja, und online haben wir ja ganz viele Kontakte. Und was ich ganz oft feststelle, ist, dass, wenn es um Offline-Dating geht, wir relativ wenig selbst tun, also gilt nicht für alle, da Menschen kennenzulernen. Weil es gibt wirklich, auch in meinem Umfeld, viele, die von einem Online-Meeting ins nächste gehen und die sind dann ja auch, die sind dann auch in ihrer Routine, ja, die gehen dann gar nicht mehr so raus. Natürlich gehen die mal zum Sport und zum Supermarkt und da lernt man auch Menschen kennen. Aber mal ganz ehrlich, wo und wie, also es geht ja um die Anzahl der Treffen und potenziellen Menschen, Kontaktpunkte erhöhen.
Ja, genau, es ist ja auch eine Unsicherheit da. Ich glaube, die wenigsten Leute sehen eine Frau in der Straßenbahn, also als Mann jetzt, sehen eine Frau in der Straßenbahn und sprechen die an. Denn man ist total unsicher. Und mir hat, und genau dieses Thema in diesen alltäglichen Situationen, mir hat meine Frau gesagt, wenn sie in der Straßenbahn angesprochen werden würde von einem Typen vor Publikum, auch wenn er ihr gefallen würde, würde sie Nein sagen.
Ja, da kannst du warten, aussteigen und dann unter vier Augen fragen.
Hätte er dich mal?
Ja, deswegen, das gefragt. Sind alles so Ausreden, finde ich, ne? Also, weiß ich nicht, aber.
Nee, es wäre ihr unangenehm gewesen, ja. Darum hätte sie Nein gesagt.
Ja. Okay, kann ich verstehen. Aber ich finde trotzdem bei dieser Frage einfach wichtig, wenn ich auch mit Freundinnen darüber diskutiere, die sagen, ja, da ist aber keiner. Ich lerne offline keinen kennen. Da ist keiner. Ja, du hast neulich auch ein Reel gemacht, da stimme ich dir zu. Da ging es, glaube ich, darum, und das ist mir auch mal aufgefallen, wenn ich über die Straße gehe mittlerweile, wer guckt mir eigentlich in die Augen? 10 Leute kommen, maximal eine Person guckt mal kurz hoch. Alle anderen gucken auf ihr Handy. Und das ist ja genau der Punkt. Also wo es früher eher noch intuitiver war, jemanden anzusprechen, fehlt die Häufigkeit. Es fehlt die Häufigkeit. Und da frage ich halt immer, was tust du denn aktiv dafür, um jemanden kennenzulernen? Wo bist du denn? Setzt du dich mal alleine in ein Café? Damit man eben vielleicht auch nicht in diese Situation kommt, mit Freundinnen irgendwo zu sitzen und dann denkt der Typ vielleicht auch, scheiße, jetzt sitzen da 6 Freundinnen. Sitzt du alleine im Café? Gehst du mal alleine irgendwo, vielleicht auch auf ein Konzert?
Ich glaube,
oder in der Ausstellung, ja.
Würde ich gar nicht machen. Nee, aber ich glaube, es ist...
Naja, das diskutieren wir ja.
Ja, genau. Also ich glaube, dass es so ist, dass man sehr schnell viel zu schnell das Gefühl hat, in eine Privatsphäre von anderen Leuten einzudringen. Ich kann eine Geschichte erzählen, mein Bruder ist heute hier. Und es gab mal eine Zeit, da war ich so irgendwie verknallt in eine Frau, da war ich 17 oder so. Ja. Und ich stand irgendwie auf dir und da hat er gesagt, was funktioniert eigentlich bei dir, wenn du irgendwie eine Frau cool findest? Und dann hat er gesagt, ach, da habe ich immer so, bin ich früh Sonntagmorgen zum Bäcker und habe da irgendwie so ein Frühstück geholt und dann habe ich bei ihr geklingelt morgens dann so. Und das war immer cool. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das machen würde, also damals war es ja noch nicht mehr schlimm, als er es mir erzählt hat, aber wenn ich das heute machen würde, als was outet man sich dann? Absoluter Soziopath, absolut verzweifelt und bedürftig. Genau, also ja, man hat ja heutzutage das Problem, auch wenn man jemanden kennenlernt, diese Person anzurufen. Ja, man schreibt dann, man dringt viel zu schnell so in Privatsphäre ein oder hat das Gefühl, und ich kenne es ja auch von mir. Ich finde das auch ein bisschen krass. Also wahrscheinlich auch diese Transparenz heutzutage. Man kann ja auch nicht mehr ans Telefon gehen, wenn man nicht weiß, wer da dran ist. Oder? Also ich kann das nicht. Ich gehe da nicht ran. Dafür bist du Mailbox.
Ich gehe immer
ran. Geht immer ran.
Bin zu neugierig. Ja, aber ich bleibe da total dabei und ich stelle deswegen nochmal diese Frage. Also wenn ihr jemanden sucht und euch wundert, warum ist denn da keiner, dem oder der ich begegne im Real Life, was tut ihr selbst dafür? Wo befindet ihr euch? Im Supermarkt habe ich mal die Körbchenidee entwickelt, beziehungsweise kennen ja viele auch, dass man so Single-Körbchen entdeckt, ne? Wenn jemand vor dir ist, dann sieht man ja auch anhand der Einkäufe, da muss man gut im Interpretieren sein, ob diese Person Single ist oder nicht. Und dann habe ich mir überlegt, warum kann man nicht so ein Undercover, ich weiß nicht, kann ja nur ein Sticker sein, und sich dann sozusagen so die Sticker einfach unauffällig branden und dann können die Singles, die wissen, dass es diese Körbchen gibt, sich diese Körbchen nehmen und dann können sie so ein bisschen selbstbewusster in den Supermarkt gehen und dann immer so ein bisschen gucken und dann muss man noch weniger interpretieren. Und dann ist das ja auch ein Statement, wenn man sich so ein Single-Körbchen schnappt. Nicht gute Idee?
Nö. Ich weiß nicht, ob es für mich eine Idee wäre. Aber nee, eigentlich schon.
Du kannst ja auch mal eine Idee pitchen.
Pitchen? So weit sind wir schon. Wir pitchen jetzt hier schon. Nee, das ist eigentlich schon eine gute Idee.
Ja? Ja. Ja. Aber die Idee habe ich auch nicht umgesetzt. Vielleicht kommen wir noch mal kurz zum zweiten Teil der Frage. Wenn dann doch nur Online-Dating bleibt. Wie bekomme ich denn überhaupt ein Date? Also wie kommt es überhaupt zu einem Treffen? Ist das so schwierig? Weil die Erfahrung ja auch ist, und die Nachricht ging auch ein bisschen weiter, dass viele sich schreiben und dann irgendwann kriegt man keine Antwort mehr. Klassisches Ghosting. So, du denkst so, ey, super cooler Typ. Der ist total nett und der fragt immer morgens, wie es mir geht. Und hat es 5 Tage gemacht und am 6. Tag nichts mehr gehört. Profil gelöscht, Match entfernt, blockiert oder wie auch immer. Ich kann verstehen, dass man sich da fragt, warum.
Es geht alles auf den Selbstwert.
Ja, klar. Geht jetzt aber auch nicht um den Selbstwert, sondern ja die Frage, was macht man denn? Also wie kommt es denn dann überhaupt zum Date? Also vielleicht ist es so eine natürliche Selektion. Kann man ja froh sein, dass man sich sowieso nicht getroffen hat.
Ja.
So?
Dass man sich so dann sagt.
Aber wie machst denn du das, wenn du datest, also Online-Dating?
Nein, letztendlich ist es ja auch genau richtig. Also willst du denn mit jemandem zusammen sein oder zusammenkommen oder überhaupt Zeit mit dem verbringen, der sich so verhält online?
Ja, aber das musst du mal Menschen erklären, die in dem Moment geghostet wurden. Klar, da ist man ja so emotional noch, also absolut.
Ghosting, kurz für diejenigen, die unseren Podcast noch nie gehört haben. Ihr schreibt, alles ist super und plötzlich ist die Person nicht mehr verfügbar. Und du fragst dich, warum? Ohne ein klärendes Gespräch. Das ist Ghosting.
Und dann,
psychologisch das Krasseste, was man jemandem antun kann.
Genau, und dann denkt man, es liegt an mir. Ist das, was ich vorher geschrieben habe, nicht cool genug, nicht gut genug, nicht was weiß ich und so weiter. Es gibt aber übrigens, und viele kennen das auch, ich lese ja manchmal gerne Studien vor. Ich habe auch hier eine mitgebracht, die zufällig ganz gut passt. Da geht es um Regeln von Online-Dating-Profilen. Und die fand ich sehr spannend. Und zwar hat die Queen Mary University in London festgestellt, dass ein Dating-Profil folgendermaßen aufgeteilt werden sollte. Viele kennen ja die 80-20-Regel. Bitte vergessen, hier kommt die 70-30-Regel zum Tragen.
Aber sag doch erstmal die 80-20-Regel.
Pareto-Optim, das ist was anderes jetzt.
Dass die Leute es verstehen.
Ja.
Die nicht im Betriebswirtschaftlichen.
Also 70, ich erzähle jetzt mal die 70-30-Regel. Ja, ja. Die 70% eines Dating-Profils sollten über dich sein. Also du sagst wirklich, was bin ich, was für Interessen habe ich, was suche ich und so weiter und so fort. Ja, also oder Hobbys, Freunde, Musikgeschmack. Also es soll wirklich um dich gehen.
Und der Rest?
Und die 30% sollen, das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen, aber da geht es eher darum, 30% sind, was suche ich? Also mir ist eine Person wichtig, die vielleicht aus Berlin kommt, die so wirklich ganz, ganz klar als Kriterienkatalog, was ein bisschen unsexy klingt. Aber die Frage ist, die Frage ist ja, wenn wir selbst wenig darüber kommunizieren, was wir wirklich suchen, also erstmal ist das auch da wieder eine natürliche Selektion, ja, weil vielleicht springen dann auch viele nicht an. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch schreiben, was wir genau suchen. Wen suchen wir? Wir suchen jemanden, der ja vielleicht irgendwie nicht Schlager hört oder was auch immer. Ja, das kann man dann natürlich netter verpacken. Aber das ist laut dieser Studie oft ein Teil, der verloren geht, weil viele dann noch denken, oh, da bin ich total egoistisch. Ich möchte ja, dass jemand mich irgendwie anhand meines Profils toll findet und so weiter und so fort. Nein, 70% schreib, was dich ausmacht. Bist du empathisch, bist du freundlich, bist du Party? Und schreib 30%, was du suchst.
Also ich würde jetzt ganz spontan sagen, eigentlich ist doch Zweckentfremdung das Mittel. Diese Frau, du, bist ja das beste Beispiel. Erzähl doch mal, über welche Dating-App du deinen Freund kennengelernt hast.
Das ist keine Dating-App.
Zweckentfremdung ist das Mittel. Da ist kein Druck da. Da ist, dann schreibt man sich halt an. Bei Instagram haben die beiden sich kennengelernt. Ganz romantisch. Und wie war's? Erzähl doch mal den Ablauf ein bisschen.
Komme ich gleich zu? Ich wollte zur nächsten Frage.
Nee. Alle werden uns wissbegierig hier.
Ganz geschrieben, hin und her geschrieben, nicht geghostet, relativ schnell getroffen, ganz offen angesprochen, was wir suchen.
Moment, da bin ich besser informiert als du offensichtlich.
Vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas.
Ihr hattet schon mal vorher geschrieben, ein halbes Jahr vorher.
Ach so, ja, ganz grob Mappen.
Genau. Und vielleicht ist es das.
Und telefoniert. Und wir haben auch telefoniert.
Aha.
Ja.
Mhm. Aber, und nur toxische Menschen fangen den zweiten Satz mit aber an, habe ich gelernt. Nein. Und da gab es halt keinen Druck. Wenn man sagt, okay, bei einer Dating-App, okay, wir treffen uns, da sagst du ja nicht, naja, im halben Jahr, mal gucken, und da versandet es wieder. Ja. Man macht sich ja gar nicht diese Gedanken. Bei Instagram hast du dir gar nicht die Gedanken gemacht. Wenn du bei der Dating-App, wenn er sich nicht mehr meldet oder du dich nicht, dann macht man sich keine Gedanken. Also da hätte man sich total die Gedanken gemacht. Mhm. Und so ist es dann nicht. Vielleicht sollte man es einfach so machen. Mach das alles über Instagram.
Oder LinkedIn, Bubble, was gibt's denn noch?
Bubble?
So eine Online, so eine Sprache. Oder Supermarkt, vielleicht kommen wir doch nochmal die Körbchen-Idee auf. Ich glaube da ja total dran.
Aber es ist doch auch schon ein bisschen seltsam, im Supermarkt Leute anzusprechen, oder?
Das geht doch voll gut. Ich suche den Käse. Kannst du mir sagen, wo hier der Käse steht? Da kommt man ganz schnell ins Gespräch. Und das hat auch nicht dieses...
Tierprodukte.
Ich
das kannst
vegan.
Du nicht immer zum Berg machen.
Okay, ist hier in Berlin vielleicht auch ein bisschen schwierig. Okay, man kann sich auch was anderes aussuchen. So, haben wir die Frage geklärt, soll ich zunächst...
So, das war die erste von 20.
Zweitens, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, mit welcher Erwartungshaltung sollte man in das erste Date gehen?
Keine.
Ja.
Am besten sogar negative Erwartungshaltung.
Ja, würde ich auch sagen.
Ihr geht rein und sagt, es wird ganz schrecklich. Und dann könnte er nur überrascht werden, angenehm. Aber
ja.
Wenn ich das erwarte, würde ich mich ja gar nicht treffen.
Naja, und wenn man dann doch Erwartungen hat, weil ehrlicherweise, die haben wir
eigentlich
alle...
Eigentlich alles Verhaltenstherapie, was wir hier machen. Ne? Wir Methoden entwickeln, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, um ein gewisses Ziel vielleicht doch zu erreichen.
Viel zu strategisch. Also was ich sagen würde ist, ich finde, gewisse Erwartungen sind völlig berechtigt. Finde ich völlig wichtig.
Ja.
So gewisse... Also,
da rennst du bei mir offene Türen ein.
Weiß nicht, sowas wie Pünktlichkeit zum Beispiel. Ja?
Ganz wichtig.
Als Beispiel, so gewisse Grundwerte. Und du hast von diesem Katalog angesprochen oder diese Liste, die du auch mal gemacht hast. Ne? Hm. So, erweitert die dann ja auch so ein bisschen.
Eigentlich hatte ich keine Liste, aber dann sind mir immer mehr Punkte eingefallen. Also hatte ich offensichtlich doch eine.
Ja, okay. Und ich denke immer so, hast du dir mal diese Liste angeguckt und überlegt, ob du jeden einzelnen Punkt dieser Liste, der auf dieser Liste steht, selbst erfüllen kannst?
Nein.
So, da haben wir nämlich die Antwort. Deswegen, Erwartungen sind gut und Erwartungen sind ja auch wichtig, solange wir sie auch selbst erwarten können, also beziehungsweise die Erwartungen erfüllen können. Ja, solange wir sie selbst erfüllen können. Weil das ist ja auch oftmals, da kommen wir in diese Wunschliste, ne? So, ja, und er soll irgendwie, was weiß ich, er soll so aussehen, also äußerliche Sachen sind natürlich auch nochmal so ein Faktor. Aber was weiß ich, so und so viel Geld verdienen, das Auto fahren, die Musik hören, weiß ich nicht, was steht auf deiner Liste? Hilf mir doch mal. Groß sein, schlank sein, weiß ich nicht, klein sein.
Gute Gespräche führen können.
Gute Gespräche führen
miteinander
können.
Lachen können. Ganz schwer bei meinem Humor.
Ja.
Du kannst ein Lied davon singen. eigentlich so ganz reduziert. Am Ende kommt es nur darauf an, ob man miteinander lachen kann. Das ist das Einzige am Ende.
Ja gut, aber jetzt bist du ja
sagt George Clooney zumindest in dem Film Up in the Air. Wenn sie es in dem Film sagen, muss es ja richtig sein.
Aber zurück zu deiner Liste.
Naja, das ist es. Letztendlich ist es, gute Gespräche führen, es muss, aber bei mir ist es schon so, dass ich könnte nicht in eine Beziehung kommen ohne Verliebtheitsphase. Es gibt Leute, die wirklich sagen, die finden das eigentlich besser, wenn es einfach, wenn man so reingleitet. Wenn man dieses, ist ja ein psychotischer Zustand, Verliebtheit. Und wenn man das, diese ganzen Turbulenzen sozusagen übergehen kann. Mhm. Aber ich bin vielleicht noch nicht so weit. Und ich brauche eigentlich so eine Verliebtheitsphase. Ich brauche diesen Funken, von dem sie immer alle reden.
Aber das spricht ja nichts dagegen.
Also ich muss mich schon verlieben.
Das ist doch auch gut. Das wollen wir doch alle.
Aber das gehört zu meiner Liste.
Ach so, okay, das gehört zu... Ach, das habe ich nicht verstanden. Das
geht um die Liste.
Ah, das steht, okay.
Verliebtheit, gute Gespräche führen können,
ja.
Gemeinsamer Humor.
Ich dachte, die wäre super lang, die Liste. Finde ich jetzt auch noch okay. Finde ich jetzt im Rahmen.
Naja, wie gesagt, ich dachte,
du
ich habe ja keine Liste.
Du hast mir von einer ganz anderen Liste erzählt.
Erzähl mal die, welche denn?
Naja, es waren dann wirklich auch eher so Sachen wie...
Sag mal.
Weiß nicht, groß...
Mindestens 2,10.
Nicht überschminkt.
Nee, da bin ich auch geprägt. Ich hatte mal was mit einer Frau, die hat, war 1,83 und die hatte so krasse Probleme mit. Und seitdem bin ich, hat die, das war eine Prägung.
Ja.
Und darum habe ich, ich bin 1,80, also ein bisschen kleiner. Und darum ja, würde ich jetzt gar nicht mehr mit einer Frau, die größer ist als ich, zusammenkommen. Das war die Prägung.
Und wie gesagt, ich finde es ist ja auch in Ordnung, Erwartungen zu haben. Das klingt so, als sollten wir gar keine Erwartungen haben, weil ich finde, Erwartungen geht auch so in Werte irgendwie über, ja. Und das finde ich super grundlegend auch für eine Beziehung. Also wir müssen gar nicht so komplett gleich sein in einer Beziehung, aber wenn die Grundwerte nicht übereinstimmen, dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, vorher auch gewisse Erwartungen zu haben. Das ist sogar wichtig, klar. Ja.
Nur man darf nicht alles davon abhängig machen.
Ganz genau. Und eben überprüfen, kann ich die selbst, diese Erwartung, die ich habe, auch einhalten und erfüllen. Sollen wir mal zur nächsten Frage kommen?
Ja,
wir haben ja
Idee.
Noch ganz viel Zuschauer, deswegen müssen wir einmal hier ein bisschen rauschen. Nächste Frage. Wie kann man dem oder der anderen in einem Date, wir sind in der Dating-Situation, offen bleiben,
Moment,
ohne...
Moment, ich muss mich ja kurz vorstellen. Okay.
ohne jemanden kategorisch von Anfang an auszuschließen und in Schubladendenken zu verfallen. Und wie kann ich denn nach einem Date zeigen, dass ich Interesse habe, ohne zu überfordern?
Ich glaube, dieses Schubladendenken, ich glaube, da kann schon helfen, dass man sich halt wieder sagt, das ist eine Schutzstrategie der Psyche ist. Wenn du anfängst, sozusagen gleich die ganzen Fehler zu sehen, die gegen einen Menschen sprechen, die dann gleich entscheiden, sozusagen gegen einen Menschen, dass man dann das erkennt als eine Strategie der Psyche, um diesen Menschen auch wirklich nicht nah an sich herankommen zu lassen, würde ich sagen. Was war der zweite Teil der Frage?
Wie kann ich nach einem Date zeigen, dass ich Interesse habe, ohne zu überfordern?
Das ist interessant. Also ich bin zum Beispiel jemand, also die letzte Frau, mit der ich was hatte, die hat mir, also ernsthaft was hatte, die hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie nie das Gefühl hatte, dass ich mich committe mit ihr. Und ich hatte das Gefühl, kannst du das übersetzen? Mir fällt das Wort in Deutsch.
Ich weiß ja gar nicht, was du sagst.
Committen. Also dass ich wirklich sage, ich möchte, ich wünsche mir eine Perspektive mit dir. Und das habe ich ihr offensichtlich nie gesagt in der Zeit. Und ich dachte aber, ich zeig's ihr. Und also da muss man sich sozusagen selber mal dann auch mal hinterfragen, ob man das macht. Das, was sie jetzt aber fragt, oder er, ist natürlich, also ich weiß nicht, also das ist ja dann schon dieses bedürftig, dieses Verzweifelte.
Du meinst den zweiten Teil der Frage?
Ja, wenn man sagt, also ich glaube nicht, dass ich jemals das Problem hatte, dass mir eine Frau gesagt hat, du bist zu bedrängend oder so.
Ich kann mir vorstellen, dass... das ist auch wieder so strategisch, ne? Wenn jemand irgendwie zu früh schreibt, war total das tolle Date oder zu spät.
Alles wegschieben. Bitte nicht in diese Regeln, bitte entfernen.
Ja.
Löscht die aus euren...
Ja, diese ganzen Hard-to-get-Strategien sind ganz schlimm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es darauf vielleicht auch abzielt. Also, oder sich gar nicht zu melden und dann irgendwie so, weil man irgendwo gehört hat, nach 3 Tagen oder 5 Tagen meldet man sich erst. Also das ist völliger Bullshit. Auch da würde ich einfach sagen, denk nicht so viel nach, sondern seid doch einfach natürlich. Ja? Also wenn ihr vielleicht auch in dem Date merkt, und das ist ja immer so gefühlt eine ganz unangenehme Situation, man weiß, das Date ist zu Ende und jetzt ist so, ciao.
Nicht, wenn man sich beim ersten Date sagt, wir lernen uns nur kennen, ohne dass da irgendwas passiert.
Genau. Und das finde ich total gut, wenn man das auch in einem Date sagt.
Sag ich.
Ich finde das immer total wichtig. Beim ersten Date ist es vielleicht auch so eine Erwartungshaltung an dich, die ich habe. Bitte küss mich nicht, nein. Es ist so eine Werteinstellung.
Aber das habe ich. Ich hatte mal ein Date mit einer Frau, die war nicht so mein Style. Und der habe ich das auch gesagt.
Ja, und das finde ich völlig fair, auch diese Situation anzusprechen. Ja, also zum Beispiel auch zu sagen, ich weiß nicht, ich bin immer ein bisschen überfordert, bin so unsicher und
Sag beim Date nicht, ich bin total überfordert.
Nein, man muss das natürlich nett verpacken. Und das überfordert natürlich auch wieder jemanden. Aber dann wirklich anzusprechen, damit es jetzt nicht irgendwie so eine komische Situation später wird. Sag mal, also ich halte es immer so. Ja, und dann erzählt man halt, wie man sich am besten damit fühlt. Ja, schreibt man sich sofort, erwartet man vielleicht von einem anderen, dass er sich meldet oder wie auch immer. Und das kann man auch offen ansprechen. Statt rauszugehen, die Situation ist irgendwie abgeschlossen und jeder macht so sein Ding. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, du führst auf eine ganz bestimmte Art und Weise Dates und ich auch. Und wahrscheinlich, wenn wir uns daten würden, was wir nie tun würden, dann...
Niemals.
Dann wahrscheinlich würden wir auch überhaupt gar nicht zusammenpassen. Aber weil wir so viel über andere Dinge reden und so offen reden, weil wir eben auch wissen, ne, so wie wir zueinander stehen, ist das halt so eine totale Natürlichkeit. Ich weiß, wann ich dich anrufen darf, wann nicht. Ab 2 Uhr.
Genau, ab 14 Uhr. Das geht auch vorher gar nicht, weil ich vorher oft nicht Störungen gestellt habe. Weil ich
zum Beispiel. Ja. So. Und du weißt auch, dass ich zum Beispiel...
Aber Moment, um hier Missverständnisse vorzubeugen, nicht weil ich so lange schlafe, sondern weil ich mich nicht ablenken lassen will vom Internet oder irgendwelchen Dingen und darum Selbstschutz.
Fokusphase. Aber auch das zum Beispiel jemandem zu sagen, weil wenn ich jetzt dir schreiben würde morgens um 10 und ich denke so, warum meldet der sich seit 4 oder 5 Stunden nicht? Dann
gab's
fängt halt wieder
schon.
Das Gedankenspiel an. Ja?
Gab's deswegen, aber schon.
Ja, aber auch da kannten wir uns doch nicht, auch da wieder ne, ansprechen, offen ansprechen und einfach diese unangenehme Situation direkt vielleicht so ein bisschen selbst in die Hand nehmen und abflachen. Das fällt mir dazu ein. Ansonsten hast du völlig recht, diese ganzen Strategien sind absoluter Bullshit. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist dieses Schubladendenken. Das fällt mir auch oft auf. Also mal wirklich... Fragen. Das ist dieses Smalltalk und Deep Talk. Du kannst es auch nennen, wie du willst. Aber wirklich mal eine Frage stellen und eine Gegenfrage stellen. Wenn du mich jetzt fragst, wie geht's dir? Und ich sage mir, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum und was macht das mit dir? Und brauchst du was? Kann ich dir was Gutes tun? Einfach wirklich dieses Nachfragen, die das wirkliche Interesse zeigen. Weil ich denke, schon mal beim Dating...
Mich musst du davon nicht überzeugen. So war ich früher. Aber jetzt ist es schon...
Weil beim Dating ist es doch so, im besten Falle suchen wir jemanden, das ist auch die spannende Frage, die jeder mal für sich selbst beantworten kann, warum möchte ich überhaupt jemanden daten? Besten Falle jemanden, mit dem wir eine Beziehung eingehen. Und nicht immer, aber bestenfalls, ja. So. Zumindest eine Verbindung. Und wir wollen, dass die Person in unserem Leben ist und so viel gibt, so viel für uns vielleicht macht, eine Person, mit der wir Sachen teilen können, die einfach da ist. Und dann ist es so oft so, dass wir bei einem ersten Date wie so eine, weiß nicht, wie so eine Art Jobinterview total oberflächlich, du bist nicht die Norm, aber total oberflächlich und auch ihr seid nicht die Norm, aber es gibt viele, die uns das ja eben auch geschrieben haben, über den Job schreiben, die Karriere schreiben. Ja, meine nächsten Schritte sind so und so und das habe ich vor und dann möchte ich dahin fliegen und hier und ja, okay, aber warum möchtest du dahin fliegen? Was möchtest du dann da machen? Warum ausgerechnet dieses Land? Was inspiriert dich? Da mal reingehen und zu fragen, das ist doch das. Ich meine, wir wollen jemanden kennenlernen, haben so große Erwartungen an jemanden und kriegen es noch nicht mal hin, gescheite Fragen zu stellen. Ehrlicherweise müssen wir uns da nicht wundern. Deswegen stellt mehr Fragen, die reingehen. Stellt Gegenfragen. Und bezieht nicht alles auf euch. Also wenn jemand auch irgendwie sagt, so, oh, das finde ich jetzt aber, mag ich nicht. Ja, boah, scheiße, habe ich jetzt wieder irgendwas falsch gemacht? Nee. Einfach mal fragen, warum magst du das nicht? Oder warum magst du ausgerechnet das? Ich glaube, wir stellen beim Dating die falschen Fragen.
Also die Fragen wahrscheinlich eher uns dann wieder betreffen,
ja.
Die wir stellen, als die, ja, ist, die Person, mit der wir da sitzen.
Wir gleichen die Antworten, das ist ja auch wieder so eine Art Erwartungshaltung, die Antwort automatisch mit uns ab. Ah, okay, der will nach Australien. Finde ich krass. Fliegen finde ich krass. Würde ich nie machen. Ich fahre maximal mit dem Zug nach Rom. Krass, finde ich krass.
Und du fliegst doch sogar nach Dresden, da fährst du nicht im Zug nach Rom.
So. Ne, und das ist halt aber genau das. Und ich denke, es ist so schade. Deswegen, wenn ihr auf ein Date geht, dann hört auf, in Schubladen zu denken, lasst die echt zu und dann geht in dieses Date und fragt. Und man darf auch nicht vergessen, die andere Person, die wir treffen, die hat ja genauso ein Denken. Das ist ja immer so eine Wechselwirkung. Ne? Deswegen, wenn bestenfalls beide die Schubladen echt mal einfach zulassen, und total unvoreingenommen da sind, in dem Moment und sagen, was sie wollen und ehrlich fragen.
Das ist übrigens ganz interessant. auch beim WhatsApp schreiben. Wenn man das sieht, oder wenn man dann sich beschäftigt sozusagen damit, oder wenn es einen so beschäftigt, dass die Person jetzt nicht schreibt, man muss auch berücksichtigen, diese Person ist auch unsicher. Oft auch unsicher. Ja. Und der geht's genauso. Also einfach, man muss einfach miteinander reden. Also man muss wirklich sagen, was man denkt.
Mhm. Ja. Und fragen, wenn man was nicht versteht.
Und nachfragen.
Und, ja, und auf das Bauchgefühl auch hören. Ich meine, wir haben ja auch ganz oft so ein Bauchgefühl. Das, finde ich, geht auch total oft unter.
Und das ist ganz interessant. Ich habe lange Zeit das Bauchgefühl immer mit, ich habe etwas für mein Bauchgefühl gehalten, was gar kein Bauchgefühl war. Ich habe meine Bindungsangst für ein Bauchgefühl gehalten. Ich dachte so, oh, also ich fühle mich eingeengt oder ich sehe diese ganzen Fehler und so. Und da hat mir eine Freundin gesagt, nee, Bauchgefühl, also Intuition, ist ja was anderes als das, was du da empfindest. Denn das, was du hast, das sind ja so, ist ja sowas, ein panischer Reflex nach dem Motto, oh Gott, ich wäre ja eingeengt oder die Frau greift zu sehr in mein Leben ein oder so. Das ist halt eine, ja, so ein Schlag, also ein panisches Gefühl. Und die Intuition ist ja eher so eine ruhige Geschichte, eine Stimmung, ob da irgendwas nicht richtig ist. Und so kann man das nämlich gut unterscheiden.
Folgende Frage. Warum gerate ich immer an den oder die falsche Person oder die oder den Falschen? Entweder nämlich jemand, der oder die vergeben ist, oder die Person lässt sich dann nicht auf eine Beziehung ein. Was mache ich falsch? So, wenn ihr wollt, dass wir über diese Frage diskutieren, dann könnt ihr klatschen. Oder wir machen weiter mit euren Fragen.
Das können wir ganz kurz auch beantworten.
Ja, dann machen wir schnell.
Weil du, liebe Schreiberin oder Schreiber, dir diese Person ausgesucht hast. Ganz einfach. Du suchst dir immer, unbewusst sucht man sich solche Leute aus.
Ich glaube, dass eine Bindungsangst dahinter steckt.
Oder halt die erste Beziehung. Man hat vielleicht auch in gewisser Weise eine Kindheit gehabt, da waren mal prägende Erlebnisse. Und da, das ist die erste Beziehung, die man hat halt im Leben. Und die ist einem vertraut, auch wenn sie vielleicht mit einem Kummer verbunden ist. Aber es ist ein nach Zuhause Kummer. Und dann sucht man sich halt so eine Leute, mit denen man das sozusagen nochmal nachspielen kann. Weil das Unterbewusstsein es ja am Ende auflösen möchte. Aber ohne, sagen wir mal, therapeutische Begleitung kann man sowas halt nicht auflösen.
Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das ist ganz klassisch auch so wie Steffi Stahl. Ich muss nochmal auf sie referieren, eine Referenz ziehen. Verweisen, so, das wollte ich eigentlich sagen. Das ist dieses Kontroll- und Autonomiebedürfnis. Ein Verliebtheitszustand, der ist, wir haben nichts sicher. Das ist eine absolute, das ist wie ein Freifall. Ja, das ist so, ganz viele Hormone sind da und wir wollen diese Person sichern. Ja, wir wollen sie ja eigentlich von uns überzeugen, weil wir wollen, dass unser Selbstwert gestärkt wird. Wir wollen eigentlich, dass unser Selbstwert in dem Moment bestärkt wird, indem wir es schaffen, diese Person an uns zu binden. Das ist einmal das Bindungsbedürfnis, das aus uns spricht. Und einmal das Kontrollbedürfnis.
Und
sobald das nämlich dann da ist, das heißt, ich habe diese Person sicher, passiert nämlich genau das, was mit dir passiert, dann springt nämlich dein Autonomiebedürfnis an und du denkst so, ach du Scheiße, das muss ich ja performen. Ich habe ja vorher nur irgendwie erzählt, ich kann gewisse Sachen so im übertragenen Sinne. Und jetzt hat diese Person ja wirklich Erwartungen an mich. Und jetzt muss ich ja abliefern. So. Und du hast das Gefühl, du wirst in deiner Autonomie, diese Freiheit, die du haben möchtest, begrenzt. Und deswegen lässt du sie fallen.
Und ich möchte nicht, dass diese Frau, von der ich ja ausgehe, dass sie mich sowieso verlassen wird, mir so einen tiefen Schmerz zufügt. Und das ist das Interessante.
Du bist ein ängstlicher Bindungsvermeider.
Genau, also.
Ja, das ist so. Du bist ein ängstlicher Bindungsvermeider.
Ist so.
So nach dem Motto, das, was ich sowieso nicht haben kann, das kann ich auch nicht verlieren. Das ist so.
Es ist aber auch so, dass ich das früher nicht gesehen habe und dass ich dann doch, ich bin auf dem Weg. Der Klient ist auf dem Weg.
Ja. Ja, natürlich sind auch die Hormone schuld. Oxytocin. Ja, die vernebeln uns ja auch total, haben wir aber auch schon ganz viel drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist halt auch genau das, ja, weswegen wir auch diese Muster, weil wir wissen, irgendwie, die laufen unterbewusst ab, ja, sich diese Zeit nehmen. Weil wir rauschen ja und rauschen und rauschen und vergessen manchmal irgendwie so, selbst mal irgendwie zu überlegen, sag mal, was lief in den letzten 8 Dates eigentlich richtig beschissen? Wir gehen ja sofort ins Nächste.
Ist natürlich auch ein Eingeständnis, ne? Also wenn, als ich sozusagen über einen befreundeten Psychologen erstmal mitgekriegt habe, wie, was das eigentlich war, was ich immer in den letzten Jahren für Verliebtheit hielt, für dieses wunderbare, edle Gefühl, es war total entstellt. Also es war dann, ja, muss man jetzt mal klar sagen, dass man sagt, man hat ja eigentlich noch gar nicht geliebt, richtig. Ja, also dass das alles einfach nur immer so ein Rauschzustand war. Ja. Aber bevor ich in Tränen ausbreche.
Ja, lass uns hier einen Kopf machen. Lass uns, also erstmal vielen Dank an alle. Vielleicht waren ja auch Fragen von euch dabei, wissen wir nicht. Lass uns übergehen zu euren Fragen, zu den Publikumsfragen, die wir jetzt einmal bräuchten von hinten.
Susi. Ah, da kommt sie schon.
Ich dachte eigentlich, dass diese Fragen so ein bisschen auf das Thema besser daten irgendwie abziehen, weil das war ja eigentlich unser Anspruch, aber jetzt, ich sag mal, sind sie ein bisschen anders.
Habt ihr nicht
also,
gut gemacht.
Gehen darüber hinaus. Situation. Affäre ist, und vor allen Dingen, ne, darf man die Affäre, kurze, das ist jetzt von einer Person, die hier ist. Finde ich spannend. Das ist übrigens auch ein Thema, mit dem ich bin ja auch Paarcoach, sehr oft in letzter Zeit beschäftigt habe, mit diesen
Affären.
Thema. Kommen viele zu mir, die Affären haben.
Affäre. Sehr hilflose Personen, die Affären haben.
So, jetzt fange ich mal an. Affäre mit Arbeitskollegen seit 2 Monaten. Er sagt, er will sich von seiner langjährigen Freundin trennen. Frage, wie viel Zeit soll ich ihm geben?
Oh, oder wollt ihr die Fragen beantworten?
Ist die Affäre vielleicht auch heute hier? Das meine ich.
Nee.
Ja, Michael, was würdest du sagen?
Abbrechen, er soll eine Entscheidung treffen und dann ist sie gut.
Ja.
Und wenn sie wichtig ist, ja, ihm, dann trifft er eine Entscheidung für sie.
Ich glaube auch. Das ist meine Erfahrung.
Ist der große, die große, ja, das ist doch alles viel komplizierter.
Nee, gar nicht. Das ist genau das. Also wenn er wirklich will, dann wird er sich trennen und dann musst du auch nicht in die Situation kommen, ihn unter Druck zu setzen.
Genau, nicht überzeugen. Nicht überzeugen.
Und wenn er das nicht tut, dann hat das auch nichts mit dir zu tun, sondern dann hat das was mit ihm zu tun. Also, entweder er macht es aus freien Stücken oder er wird es nie tun.
Nächste Frage. Wow.
Das wollte ich immer schon mal machen.
Wer sind sie? Und was haben sie mit Lina Marie gemacht? Okay, warum verhält er sich, als wären wir in einer Beziehung, will es aber nicht offiziell labeln?
Ängstlicher Bindungsvermeider vielleicht? So wie du?
Also weiß ich nicht. Also wenn ich mit einer Frau in Urlaub fahre, mit meinen Freunden, sie mal in meinem engen Kreis, in den inneren Kreis vordringen lasse und dann nicht sage, dass es eine Beziehung ist, verstehe ich nicht. Verstehe ihn nicht.
Die Frage, steht da, wie lange die sich schon kennen?
Nein.
Wie lange seid ihr? Vielleicht,
wir kommen auch nicht.
Wir machen alle mal bitte die Augen zu. Diese Person, die das geschrieben hat, ganz kurz einmal bitte rufen. Wie lange seid ihr denn, also kennt ihr euch schon offiziell? Beziehungsweise, wie lange habt ihr euch schon gedatet?
Tritt aus der Anonymität hervor.
1,5 Jahre. Und er committet sich nicht. Habt ihr ja mal offiziell...
Geht doch mal zu Paarcoachin Lina Marie. Er zahlt.
Inwiefern habt ihr dieses Thema schon mal besprochen?
Aber sie möchte doch anonym bleiben.
Naja, sie verrät ja schon. Also sie ist ja, ist doch gut.
Stell ich schon mal hin.
Möchtest du hochkommen?
Oh, ich glaube, das will sie nicht.
Ich würde es auf jeden Fall, ich würde es nochmal ansprechen. Ganz klar ansprechen. Das ist ja auch oft das Ding, ne? Wenn wir, manchmal glauben wir haben Dinge angesprochen, aber haben sie gar nicht angesprochen.
Bestes Beispiel.
Wie du zum Beispiel?
Wie ich zum Beispiel.
Ja?
Ja. Commitment. Okay.
Zum Beispiel folgende Übung. Wenn ich jetzt mir überlege, ich überlege mir jetzt einen Song und ich klatsche den. So.
Atemlos durch die, ne?
So, erratet mal. Ist für mich total klar. Ja, gut. Ines, wer war das? Du. Super. Aber das ist jetzt, es war sehr, sehr, sehr simpel jetzt, aber das ist genau und verdeutlicht das eigentlich. Manchmal denken wir so, ey, warum errät er das nicht? So mein Lieblingslied, Hänschen klein, ja. So muss doch jeder erraten. Aber das liegt daran, dass wir diese Sache oder dieses Lied im Kopf haben. Und wir denken manchmal, dass wir es aussprechen, aber das haben wir eigentlich gar nicht getan. Damit will ich sagen, hast du ganz offiziell die Worte in den Mund genommen? Okay. dann können wir uns später gerne nochmal unterhalten. Ich weiß es nicht.
Ich wäre da viel rigoroser, aber das hast du doch viel besser gemacht, als ich es jetzt machen würde.
Das ist eine scheiß Situation, aber...
Jeder hat geschafft.
Wir können gerne nochmal darüber sprechen. Wie finanziell nackig sollte man sich in einer Beziehung machen? In Klammern Gehalt, Rücklage oder Erbschaft.
Hatten wir im letzten Podcast-Episode.
Könnt ihr euch anhören. Da gibt es alle Antworten.
Wer sind Sie denn? Das haben Sie mit Nina Marie gemacht, muss ich mal fragen.
Aber Michael, lass uns mal darauf antworten. Wie nackig sollte man sich machen?
Nee, die Frage ist vielleicht, wann? Die Frage ist auch eher, wann? Also ich meine, irgendwann muss ja eine Vertrauensbasis da sein, denke ich mal, in der man auch bestimmte Dinge auch sagen kann.
In der letzten Episode ging es darum, dass ein Mann, als er 20 war, ungefähr herausgefunden hat, dass er sehr viel Geld hat, durch seine Familie vererbt. Und er hat das seinen Freunden auch nicht erzählt und eben den Frauen, die er auch kennengelernt hat, nicht erzählt.
Also weil er nicht darauf reduziert werden wollte. Mhm. Und dann hat er in einem Nebensatz erwähnt, bei einer Frau, mit der er sich ein bisschen gedatet hat, dass er ein Ferienhaus irgendwie besitzt. Er ist Mitte 20 oder Ende 20.
Ein Ferienhaus auf Ibiza oder sowas, ne?
Ja. Na, wir wissen nicht mehr wo, aber... Und sie hat gesagt, ach, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre das doch alles, hat sich das viel schneller mit uns entwickelt.
Ja.
Hätte ich auch eine Meinung zu, zu dieser Person. Ja.
Ja, ich glaube, es kommt auch total, also ich würde sagen, grundsätzlich, wenn die Person ist, wenn es eine ernsthafte Beziehung ist, ist die Frage eigentlich ja andersrum. Ich meine, was spricht dagegen, dass man es vielleicht auch nicht sagt? Wenn man das Gefühl hat, dass die Person einen dann darauf reduziert, dann hat es einen Grund. Dann würde ich sagen, guck mal aufs Bauchgefühl. Das ist eine gute Frage.
Harter Tobak.
Hier,
die lese ich. Soll ich vorlesen? Ich lebe eigentlich in Klammern in einer glücklichen Beziehung. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, hier macht es Sinn, die Satzzeichen mitzulesen. Eigentlich ist es ein super Wort dafür. Es fühlt sich wie eine Sackgasse an. Was zeichnet also du bist in einer glücklichen Beziehung, die sich aber wie eine Sackgasse anfühlt. Was zeichnet eine erfüllende Beziehung aus? Woran merke ich, dass es die richtige Entscheidung ist für die Beziehung? Dass man bleibt in dieser Beziehung? Mhm. Naja, also offensichtlich gibt es in dieser Beziehung keine Weiterentwicklung.
Steht da, wie lange die schon zusammen sind?
Nein, aber sag's uns doch mal.
Das ist mal meine erste Frage. Daran kann man schon viel ablesen.
Also okay, das ist jetzt total hypothetisch. Offensichtlich hast du ja obwohl du ja sagst, okay, das ist eine glückliche Beziehung, aber da ist eine Diskrepanz zwischen der Entwicklung von ihm, wie er sich weiterentwickelt. Also ich denke mal, es ist eine Frau anhand der Schrift, kann ich das erkennen.
Du bist so oberflächlich.
Ja, so oberflächlich ich bin. Und naja, vielleicht müsste man da mal drüber sprechen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt, denn es ist dann vielleicht doch nicht so eine glückliche Beziehung, aber es ist sicherlich lösbar.
Also auf jeden Fall drüber sprechen. Ja. Es tut mir auch leid, bei solchen Themen das jetzt ein bisschen abzuwürgen, aber es ist sehr viel hypothetisch jetzt natürlich, aber grundsätzlich auf jeden Fall drüber sprechen, offen sein, über die Erwartung sprechen. So würde ich antworten.
Gut.
Ich mache die nächste.
Ja.
Was, wenn ich jemanden anderes liebe? In Klammern, ich habe eine Familie. Schon wieder so ein Affärenthema.
Ja, es ist was, also wir haben da auch ein paar Folgen zu gemacht, vielleicht hast du die schon gehört. Eine Affäre gibt einem immer etwas, was einem in der Beziehung nicht gegeben wird vom Partner.
Ja.
Und die Frage ist, was das ist, wie wichtig einem die Beziehung ist mit dem Partner oder mit der Partnerin und ob man bereit ist dafür, daran zu arbeiten einfach, ja.
Ich kann mir vorstellen, eine Familie, ich deute mal, dass sie schon länger zusammen sind, vielleicht auch Kinder haben oder ein, zwei oder vielleicht auch mehrere, vielleicht eben auch ja länger tatsächlich schon zusammen sind. Und damit meine ich jetzt vielleicht mindestens über 10, 15 Jahre. Und ich glaube, es sind aber auch darüber hinaus, und das hast du vorhin schon gesagt, Michael, oftmals so die Erwartung, die wir auch an eine Beziehung haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Beziehung immer noch zwei Menschen sind, die zusammenkommen und was Neues erschaffen. Diese Beziehung, das seid nicht ihr. Das ist etwas Neues. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass über die Zeit, in der ihr euch entwickelt, ja, jeder entwickelt sich weiter. Und viele vergessen dabei die Beziehung. Die Beziehung ist etwas komplett Eigenständiges. Und das ist nichts irgendwie, was so, ne, die beiden Menschen sind jetzt nicht so zusammen, dann ist das die Beziehung. Nein, eine Beziehung besteht immer aus zwei Individuen, die sich weiterentwickeln müssen und sollen und auch tun automatisch. Und die oft vergessen, gerade wenn sie lange zusammen sind und wie in einer Familie dann manchmal nur noch funktionieren und die Beziehung so im Alltag nebenher gelebt wird, die Beziehung mitzunehmen. Ich meine, wie viel, also Quality Time, ja, wie viele von euch, die in einer längeren Beziehung sind, haben wirklich Quality Time mit ihrem Partner? Und damit meine ich, und das Wort kann man jetzt doof finden oder nicht, aber nicht nur über den Haushalt zu sprechen. Es gibt Studien, dass Langzeitpaare 8 Minuten im Durchschnitt miteinander sprechen. Und zwar nicht darüber, wie es ihnen geht, sondern über den Haushalt. Kannst du kurz die Kinder abholen? Ich mache dann dies und da und Organisation. Und ja, ist auch wichtig. Aber viele vergessen, die Partnerschaft in einer Familie auch die Paarebene mitzuentwickeln. Also das merke ich persönlich immer, wenn ich mit den Paaren arbeite.
Ich habe eine These. Und zwar ist meine These, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie man mit einer gesunden Beziehung führt. Die meisten wissen auch gar nicht, wie man gesund miteinander redet. Dieses Zuhören, was du meintest. Mhm. Die meisten wissen gar nicht. Ich glaube, ich kenne viele Leute, die wirklich lange in Beziehungen sind und die wissen, wie man eine lange Beziehung führt. Aber die wissen nicht, wie man sie pflegt. Und ich glaube, da können wir auch nichts für. Also das ist, das lernen wir. Das wird uns nicht beigebracht. Das wird auch nicht gefordert von der Gesellschaft. Also unserer Funktion in dieser Gesellschaft, ja, da müssten wir selber, das ist halt wirklich Eigenverantwortung, zu sagen, mir ist das bewusst und ich möchte daran arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, auf die es eigentlich zulaufen müsste. Hm. Und ich glaube, die meisten Beziehungsthemen, also diese Verletzung, dass die Dinge kaputt gehen, dass bestimmte Sachen vernachlässigt, dass man nur sich selbst sieht. Ohne es mitzubekommen, ja, eigentlich muss man erstmal mit sich selber klarkommen, bevor man in eine Beziehung geht.
Du hast recht. Und das möchte ich gerne noch hinzufügen.
Die wenigsten kommen mit sich selber klar.
Die Frage ist ja, was, wenn ich jemand anderes liebe? Die Frage ist doch auch, also, Liebe. Was suchst du überhaupt? Was zieht dich an der anderen Person an? Also, ich nenne es jetzt mal die Affäre, ja. Was hat diese andere Person, was dein Partner gerade vielleicht nicht hat. Und dann kannst du auf dich schließen, weil es geht nicht um deinen Partner, der irgendwas nicht gut macht. Es geht um dich und um deine Bedürfnisse. Dir fehlt irgendwas. Vielleicht fehlt dir Aufregung. Vielleicht fehlt es dir, dich mal wieder hübsch zu machen für eine Date-Night. Vielleicht fehlt es dir Dating? Ich versuche das Thema nochmal einzubringen.
Ist uns allen aufgefallen?
Oder, ja. Oder ich möchte einfach mal wieder mit dir Zeit alleine zu zweit verbringen, ohne dass wir irgendwie die Kinder haben. Lass uns die wegorganisieren, was weiß ich. Vielleicht fühle ich mich aber auch nicht gesehen.
Ein bisschen hart.
Vielleicht fühle ich mich auch nicht gesehen. Naja, das kann man schon.
Lass uns die wegorganisieren.
Ja klar, Baby ja, ist doch super wichtig. Wie willst du sonst eine Partnerschaft leben?
Stimmt,
ja. Oder vielleicht merke ich werde nicht gesehen. Ich fühle mich nicht gesehen. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, dass mein Partner mich nicht sieht, sondern was mache ich denn eigentlich? Also wie verhalte ich mich denn eigentlich gerade?
Genau.
Tue ich genug dafür, dass wir Zeit miteinander verbringen? Mache ich mal Angebote? Was ist mein eigener Anteil daran? Also deswegen würde ich dieser Person raten, frag dich das einfach mal selbst. Also einfach mal klingt relativ simpel, aber das ist es auch. Nimm dir die Zeit und die Ruhe und versuch es nicht von dieser Affäre irgendwie abhängig zu machen. Und guck auch nicht auf deinen Partner, sondern guck auf dich. Guck auf dich, was dir fehlt. Guck auf deine Bedürfnisse. Darf ich wegschmeißen? Ja, mir fallen so viele Sachen dazu ein, aber ich will ja die letzte Frage jetzt auch nicht abwürgen. Haben wir noch mehr?
Also ich glaube, wir machen jetzt noch eine Frage, oder?
Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Thema. Wobei ich die auch lustig finde.
Dann nehmen wir
ganz
die lustige.
Kurz nur.
Lustig ist ein guter Abschluss.
Ja, was heißt lustig? Aber kennen vielleicht viele. Wie schaffe ich es, in Phasen, in denen ich gelangweilt bin, in Klammern wie zum Beispiel alleine nach einer Trennung oder Auszug der Kinder, nicht auf zum Beispiel Ex-Partner zurückzugreifen, beziehungsweise in alte Verhaltensmuster zurückzufallen? Anpassung, mangelnde Authentizität.
Mangelnde Authentizität war nie mein Problem.
Ja, aber was sagst du denn?
Ja, ich glaube, wenn man mit dem Ex-Partner zusammenkommen möchte, ich habe letztens, das ist interessant, ich habe einen Kumpel, das ist eine ganz andere Seite jetzt, oder aus einer ganz anderen Quelle, ich habe einen Kumpel, der sehr viel so mit irgendwelchen so Coaches, also so, aber so, die so in Dubai wohnen, so Geschäftsmodelle, ne? Da geht es immer um Geld verdienen und so weiter. Und der macht ein Coaching, hat für 47.000 Euro ein Coaching bei denen gebucht und schickt mir immer mal wieder so Videos daraus. Und da ist eine Beziehungscoachin und die fragt dann irgendwie diesen Typen, weil sie irgendwie ein Geschäftsarbeiter, ist ja auch egal. Und dann hat er so einen ganz krassen Blick. Er sagt dann so nach dem Motto, okay, wenn jemand Ex-Partner mit dem Ex-Partner zusammenkommen will, dann hat er keine andere Wahl. Mhm. Dann fehlt ihm die Auswahl. Mhm. Und das fand ich so krass, weil ich auch in einer ähnlichen Situation war. Und da auch für mich auch gesagt habe, das hat sie dann auch zu mir gesagt. Sie hat gesagt, naja, aber was willst du denn? Du kennst du. Du bist doch eigentlich gar nicht jetzt, wir führen doch so verschiedene Leben, bla bla bla. Aber der Antrieb ist doch wahrscheinlich wirklich nur der, dass du dich auskennst in dieser Sache. Und wahrscheinlich würde es am Ende genauso laufen, wie es letztes Mal gelaufen ist. Und sie hatte recht, hat auch recht. Also ich sehe das jetzt auch so.
Ja, ich glaube, es hat was mit Langeweile zu tun. Einfach mal auch da wieder aushalten. Einfach mal 10 Sekunden, ihr erinnert euch ja, einfach mal aushalten. So, was passiert denn da mit mir? Weil in dem Moment lernst du dich ja auch selbst besser kennen. Das klingt immer so, ja, aber du merkst, auf was habe ich eigentlich richtig Bock? Was fehlt mir? So, was ist es jetzt diese Person? Nee, eigentlich nicht, weil das hat ja einen Grund, dass es dein Ex-Partner ist. Also irgendwann wart ihr wahrscheinlich schon mal an dem Punkt, wo ihr überlegt habt, gut, es sollte halt nicht sein.
War nicht so gut gewesen.
Es hat gerade, ich glaube, wir müssen aufhören, es hat gerade so geklingelt. War das ein Zeichen?
Das war das Zeichen. Normal, aber es ist ja die letzte Frage, insofern passt das ganz gut mit dem Zeichen.
Ach so, das ist ein Zeichen. Geh nicht zurück.
Schlagerfan.
Nein, das hat das...
Hat dich das angetriggert? Schon wieder ein Zeichen.
Ja, wir sollten jetzt wirklich aufhören. Okay. Wir haben schon das Date überzogen. Also ihr seht, es gibt so viele, unendlich viele Fragen. Ich persönlich hätte sehr gerne noch mehr beantwortet.
Aber dafür haben wir den Podcast, dann könnt ihr euch das dann anhören, dann können wir noch ein paar beantworten.
Genau. Ja, Michael.
Nina Marie.
Deswegen, was machen wir jetzt? Schluss? Machen wir Schluss? Ich habe nichts mehr zu sagen.
Aber es ist ja auch alles gesagt. Wir haben keine Worte mehr. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie lange dieser Abend ging. Ich meine, ich bin sehr stolz. Also, applaudiert noch ein wenig. Aber ich applaudiere auch für euch.
Der Fotograf wollte noch kommen. Der Fotograf.
Ach so.
Michael, wir müssen noch einen danken. Wir müssen noch allen danken.
Was? Und
Danke sagen.
Ach so, danke. Natürlich.
Vielen Dank an euch. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank auch an alle Helfer, die man nicht sieht.
Okay, danke schön. Ihr wart fantastisch.
Vorsicht, schnell.